zuerst. Genieße ich mal, euch zu sehen hier. Ist jemand zum ersten Mal da? Ich weiß nicht, hast du es eben gefragt? Ich war abgelenkt. Ist jemand zum ersten Mal? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Ist noch jemand? Ja, genau, wir haben uns eben kurz begrüßt. Fantastisch, dass ihr da seid. Und online vielleicht ja auch, wenn jemand dabei ist, schreibt doch mal einen kurzen Gruß. Was ich bin der Hans aus Hamburg oder so, dass wir dich auch begrüßen können. Wäre schön. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wer so dabei ist. Herzlich willkommen. Wie schön. Wir sind gesegnet, dass ihr hier seid. Und ihr seid richtig, weil es geht heute um Träume. Und zwar um gelebte Träume, um Lebensträume. Und ihr wisst vielleicht, dass es nicht immer ein Ehrenbegriff ist, wenn jemand zu dir sagt, du Träumer, Tagträumer, was träumst du bloß? Ja, das sind nicht Begriffe, die wir so mögen, die wertschätzend wären. Aber wir wissen auch so, die Psychologie, die sagt ja, die Träume sind so eine Art Mülleimer der Seele. Ja, da lässt man Dinge raus. Mag ja auch sein. Aber wir wissen aus klarem biblischem Zeugnis, dass Träume auch ein Instrument sind, durch das Gott wirkt. Und zwar massiv. Also ich habe das früher wirklich nicht gesehen, bis Iris dann anfing, mit so ein paar verrückten Schotten abzuhängen, die sich dann intensiv mit Träumen beschäftigten. Und da habe ich dann so zwei Seminare mitgehört. Ich dachte, wow, überall Träume. Die Bibel ist voll mit Träumen, von Anfang bis Ende. Das habe ich wirklich so, hätte ich das nicht gedacht. Und dann wurde ich auf einmal offen und sage, okay. Und seitdem, also ist jetzt ein paar Jahre schon her, erleben wir, also wir beide immer mehr, wie Gott durch Träume zu uns spricht, wie wir Dinge tatsächlich realisieren und auf Dinge aufmerksam gemacht werden, wo wir vorher nicht drüber nachgedacht haben, weil Gott uns durch Träume etwas gezeigt hat. So seid also offen dafür. Nicht jeder Traum ist von Gott, aber es gibt tatsächlich Reden Gottes durch Träume. Und deswegen reden wir heute über ein bisschen Traumhaftes. Ich denke mir, vielleicht redet Gott durch Träume so gern, weil dann unser Verstand nicht im Weg ist. Das letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, der nicht bewusste Verstand ist zwar 24 Stunden aktiv, aber der aktive, der bewusste Verstand, der schläft, wenn wir schlafen. Und das ist die Zeit, wo dann Gott vielleicht eher mal durchkommt, als wenn wir immer alles filtern und das kann ja nicht sein und Gott kann ja nicht. Ja. So, lasst uns von Jack sprechen. Jack, Bibel nennt ihn Jakob. Amerikaner sagen, glaube ich, auch Jack dazu, weiß ich, Jacob. Jakob hatte einen berühmten Vater und einen noch berühmteren Großvater, Abraham, habt ihr schon mal gehört. Er selbst, also Jakobus selbst, gilt als der Stammvater von Israel schlechthin. Er hatte sogar seinen Namen, hat Gott ja nachher verändert, von Jakob zu Israel. Ihr kennt das zum Teil, wenn nicht, ist nicht schlimm. Ihr könnt es aber nachlesen. Das erste Buch Mose gibt hier Auskunft. Ich glaube, ab Kapitel 37 oder so geht es dann los mit der Josefs Geschichte. Vorher geht es auch schon mit Jakob los. Jakob war clever, aber er war auch ein Gauner. Er wird definitiv in der Bibel als Betrüger bezeichnet. So erschlich er sich das Erstgeburtsrecht und auch den Erstgeburtssegen. Beides ganz wichtige Dinge im Orient. Hat mit Erbschaft zu tun und mit Einfluss und mit Macht und so weiter. Ich will nicht näher drauf eingehen, aber er hat sich beides stibitzt durch Tricks. Erst sein Bruder und dann seinen Vater betrogen. Und das hat aber nicht zum guten Ende geführt. Erstmal, der musste erstmal raus aus dem Land, weil das war lebensgefährlich auf einmal für ihn. Und so ging er dann zur Verwandtschaft seiner Mutter. Ja, und lernte dann ein Mädel kennen, in das er sich total verliebte. Die Rachel, die Rahel. Und wurde dann da auch übers Ohr gehauen. Ja, sein Schwiegervater hat ihm nämlich die größere Schwester ins Bett geschickt, die nicht ganz so nett aussah. Zumindest hat er die nicht so geliebt. Dann wachte er auf, so Hochzeitsnächte im Orient, es war dunkel, man hat nichts gesehen. Das lief noch anders aber als heute. Und dann musste er nochmal 7 Jahre dienen, also insgesamt 14 Jahre, bis er sein Traummädel dann auch noch bekam. Dann hat er 2 Frauen an der Backe, so das ist ja auch nicht immer nur schön, sondern auch anstrengend und kostenintensiv und was auch immer. Gott segnete ihn dennoch, er hat eine große Herde nachher mit nach Hause geführt, so das wissen wir alles. Das nur so zur Vorgeschichte. Schließlich hat er dann noch 2 Nebenfrauen gehabt, seine Märkte, die wurden ihm von seinen Frauen dann noch untergeschoben, damit mehr Kinder kamen und so. Also heute seltsame Geschichten, wo man sagt, das finde ich nicht so gut, aber lassen wir es mal, es war alter Bund, altes Testament, das war okay für damals. Zumindest hat Gott es zugelassen, wenn auch nicht als optimalen Willen. Das wissen wir heute, eine Frau, ein Mann, ein Leben lang, das ist sein Plan. Wie gesagt, daraus entstanden dann insgesamt 10 Kinder von 3 Frauen. Also ihr könnt euch das vorstellen, das war nicht so ohne Konflikte. Ne? So 3 Frauen in einem Haushalt, die denselben Mann haben und dann noch 10 Kinder davon. Und da gibt es bestimmt Machtkämpfe und Rangeleien. Und die Jungs, die, also wir reden jetzt nur von den Söhnen, die waren auch nicht so ohne. Also die waren wirklich nicht so ohne. Ich glaube, Jakob hatte da schon so sein Joch zu tragen. Und das Problem war, seine Lieblingsfrau, seine Rachel, bekam keine Kinder. War die hübscheste von allen, aber kein Nachwuchs. Und das hat ihnen unglaublich wehgetan, den beiden. Sie haben gebetet und gefleht und haben sie ja all diese anderen Kinder durch die nicht so glücklichen Wege bekommen. Und dann kam's. Rachel wurde schwanger. Sie bekam ihren ersten Sohn, den Joe. Little Joe, Joseph, kam auf die Welt. Kurz danach wurde sie wieder schwanger und bekam Benjamin. Leider starb sie bei dieser Geburt. Aber die 12 waren komplett. Jakob hatte jetzt die 12 Söhne. Wir wissen, diese 12 Söhne wurden zu den Stammvätern Israels, zu 12 Stämmen letztendlich. Und das spielt bis heute eine große Rolle für Israel, selbst für die Welt letztendlich. Und da haken wir jetzt ein, genau in diesem Moment. Ich habe die Geschichte ein bisschen erzählt, damit auch die nicht so vertraut sind mit dieser Bibelgeschichte oder dieser Erzählung, dass ihr wisst, was war das Vorspiel. Josef, Little Joe, wird älter, er wird 17 Jahre alt und er bekam 2 Träume. Die möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Ihr könnt das nachlesen im 1. Mose 37, 2 bis 11. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, das waren die Dienerinnen. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Der hat also schon ein bisschen gepetzt. So, ne? Israel aber hatte Josef, also Israel ist Jakob, ja, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich von meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch. Also es ist nicht immer so weise, deine Träume jedem zu erzählen, okay? Er sprach: Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte seine Worte im Gedächtnis. Erinnert euch dieser letzte Satz an was? So wie Maria, als Gabriel ihr von Jesus verkündigte von der Geburt. Genau dasselbe. Genau. Erstmal nicht verstanden, aber merke ich mir mal, könnte wichtig sein. Und so wurde es ja dann auf. Wir wissen, dass diese beiden Träume definitiv von Gott kamen. Sie verhießen Erfolg, Herrschaft, Wohlstand. Doch war das, was nun geschah, genau das Gegenteil. Eine absolute Katastrophe kam in Josefs Leben. Die 10 erwachsenen Brüder schnappten Josef und beschlossen, ihn zu töten. Sie hassten ihn. Sie beneideten dieses Küken um die Vorrangstellung, die er bei seinem Vater hasste, und um die Arroganz, die sie so wahrnahmen durch die Träume. Die dachten ja, das ist alles von ihm und er will der Chef sein. Ne? So, dann waren da ja auch noch Simeon und Levi dabei. Und das waren ja 2 Massenmörder. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ihre Schwester Dinah und wurde entehrt und dann war Sichem die Stadt, wo sie gerade durchzogen und die wollten dann einen Bund schließen, die ganze Stadt einen Bund mit Jakob und seiner Familie. Und Jakob sagte, ja, okay, mach mal, aber ihr müsst euch beschneiden lassen. Und das ist für Männer ja auch ein Ding, gerade damals noch hygienisch und so. Die waren also 3 Tage platt nach der Beschneidung und lagen dann überall in der Stadt so in den Betten und hofften, dass es bald rumging. Und dann kamen Simeon und Levi in die Stadt und schlachteten alle Männer ab. Als Rache für ihre Schwester. Jakob war nicht einverstanden damit und bis zum Schluss hat er das verurteilt. Aber ey, so waren die drauf. Ich meine, 2 Männer, die in die Stadt gehen und alle Männer platt machen. Das ist schon ziemlich charakterlich so bedenklich, würde ich sagen, oder? Ja, ne? Also, wir reden hier über 2 Leute, die 2 Polizisten getötet haben. Das ist das Widerlichste, was ich seit langem gehört habe, weißt du, um ihr Wilderei zu rechtfertigen. Aber dann, weißt du, eine ganze Stadt abzuschlachten, wegen was Schlimmes, was passiert ist, natürlich. Aber das ist doch kein Machs mehr, keine Rechtfertigung dafür. Nun, wir, die waren dabei, weißt du, so Jungs waren es. Und dann der kleine Josef, weißt du, 17 Jahre alt, oh, Papa, soll ich von Papa was ausrichten und so? Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er ohne Papa. Wir erzählen Papa, der ist von einem wilden Tier gerissen worden und bringen ihm den blutigen Rock und dann ist alles gut. Und jetzt schlachten wir ihn. Wir hatten ja Erfahrung mit Schlachten von Männern, wussten genau, wie es geht. Wir hatten lang geprobt. Aber Gott sei Dank, da gab es auch noch Ruben. Ruben war der Erstgeborene und da gab es Juda. Juda war der viertälteste Sohn von Jakob. Und die beiden verhinderten letztendlich den Mord an Josef und sorgten dafür, dass er nur in die Sklaverei verkauft wurde. Was damals nicht unbedingt besser war als der Tod. War oft ein Tod auf Raten, je nachdem wo du landest und wie das so lief. Aber immerhin, er durfte leben. Jetzt begann Josefs abenteuerliche Reise. Er wurde zunächst Sklave bei Potiphar. Potiphar war der Finanzminister Ägyptens. Das war der Kämmerer vom Pharao. Also jemand Hochgestelltes. Und da, in dem Haushalt kam er an. Also es war sicher nicht die schlechteste Position. Vielleicht weil er den hübschen bunten Rock anhatte. Dann hat man gedacht, ah, der kommt schon irgendwie aus einem guten Haus, der passt zu uns. Und wir wissen, dass es da nicht übel ausging für ihn erstmal. Wir lesen, und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Man könnte denken, Happy End. Alles gut. Josef war jetzt der Chef von einem Ministerhaushalt. Also könnte einen schlechter treffen. Aber wisst ihr, Schönheit ist nicht immer ein Segen. Manche junge Frau hat das schon erlebt. Und auch junge Männer sind nicht gefeit hiervor. Und der war wohl sehr schön, der Josef. So schön, dass die Frau von Potiphar ihm nachstellte. Und zwar über längere Zeit. Er aber widerstand. Er sagte, nein, nein, nein. Ich bin integer, das ist die Frau meines Chefs, meines Arbeitgebers, meines Vorgesetzten, da läuft gar nichts. Ich bin Jude, ich habe ein Wertesystem, was anders ist als das, was offensichtlich in Ägypten damals so üblich war. Und er widerstand bis zum Zeitpunkt, wo er den Fehler machte, allein zu sein, kurze Zeit mit dieser Frau. Und er floh vor den massiven Anmachversuchen dieser Lady. Und ließ dabei sein Gewand zurück. So schlimm war es. Also ne, so halbnackt da aus der Bude rauszurennen, ist nicht unbedingt so weise. Aber besser, als dass das andere passiert. Und die Frau war nicht integer, sondern die klagte ihn an. Die schrie, der hat mir Gewalt angetan, du hast mich vergewaltigt, oder wolltest. So verletzter Stolz bei Frauen ist eine gefährliche Sache. Und letztendlich kam er dafür ins Gefängnis, weil der Richter glaubte der Frau mehr als ihm. Weil ich meine, das war die Herrscherin, ne, des Hauses, er war ja nur ein Sklave, wie es halt so geht. So landete er für 2 lange Jahre im Gefängnis. Und wir reden nicht von einer Einzelzelle mit Fernseh und Fitnessraum und sowas, sondern wir reden von ägyptischem Gefängnis. Kacker, okay? Sicher nicht der angenehmste Ort zu sein. Und ich weiß nicht, ob da jeder 2 Jahre überlebt in so einem Knast. Aber auch dort wiederholte sich seine Karriere. Ich lese die Kapitel 39, 21 bis 23. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Manchmal erfüllen sich Träume anders, als wir denken, und der Zeitplan, den wir denken zu haben, ist nicht immer der, den Gott hat. Richtig? Wir denken, wir glauben jetzt für Heilung und morgen muss sie da sein. Was durchaus passiert. Wir glauben für ein Gebet, für eine Karriere oder für eine Ehe oder was auch immer und denken, es müsste instant auch in Erfüllung gehen, vor allem wenn der Herr dir ein Wort gegeben hat. Mir hat der Herr Worte gegeben, viele davon sind inzwischen eingetroffen, einige noch nicht. Obwohl die schon Jahre alt sind. Vielleicht waren sie auch nicht vom Herrn, das kann auch mal passieren. Aber letztendlich weiß ich, dass Gottes Zeitplan nicht immer meinem entspricht. Und ich bin oft froh, dass er nicht so schnell ist, wie ich es gerne hätte. Ist ja eines der größten, gefährlichsten Dinge im Leben eines, wahrscheinlich eines jeden Menschen, ich kann von Männern sprechen, ist Ruhm. Ruhm. R-U-H-M. Ruhm ist gefährlicher als Macht, Sex und was gibt's da noch? Rock'n'Roll? Ruhm hat die besten Männer zu Fall gebracht. Das habe ich so oft gesehen. Ich habe so viele Biografien, wahrscheinlich weit über 100 inzwischen gesehen, von Superstars und so weiter. Und wenn du siehst, was der Ruhm mit den Menschen gemacht hat, wenn du das Ende dann siehst, du willst kein Ruhm. Bitte kein Ruhm, Herr. Kein Ruhm. Zumindest nicht vor der Zeit, wo ich wirklich fähig bin, das entspannt anzugehen und den Satz, dass Gott schuld ist an allem, wirklich zu leben. Wenn du den nicht lebst, pass auf vor Ruhm. Solange du weißt, er ist eh schuld an allem, ist Ruhm nicht wirklich dein großer Gegner. Das so ganz nebenbei. Jetzt waren 13 Jahre vergangen und obwohl Gott Josef immer wieder erhoben hat, egal wo er war, musste der junge Mann den abscheulichen Verrat seine Brüder, die Sklaverei an sich, das Unrecht durch Potiphas Frau und jetzt auch noch das Gefängnis erleben. Ich weiß nicht, wer von euch so etwas schon durch hat. Ich weiß, einige von euch haben echt Dinge durch. Und du stehst immer noch. Und das ist was Wert hat, wenn du was durchgestanden hast. Ich habe eben mit unseren Täuflingen gesprochen. Die haben auch eine harte Woche gehabt. Wir wissen, vor der Taufe sind oft Anfechtungen da. Und der Teufel hasst Taufe. Er hasst, wenn jemand verbindlich in der Gemeinde hinein getauft oder aufgenommen wird. Er hasst das, weil sobald du mit der Gemeinde verbunden bist, durch die Taufe und durch die Aufnahme, bist du sozusagen in so einer Schutzglocke, wo du vorhin so noch nicht drin warst. Er hasst es. Du bist nahezu nicht mehr angreifbar, wenn du die Gemeinschaft pflegst mit Christen. Das ist ein ganz großer Segen. Übersehen viele Leute. Die denken, ja, ich und Gott. Ach, Gemeinde ist ja seine Erfindung. Das ist nicht meine, nicht die von Pastoren oder irgendwelchen Leuten. Das ist seine Erfindung. Ist er ein Sklave im Gefängnis? Kann man tiefer sinken? Man, der kam aus dem Haus, weißt du, wo Wohlstand und Reichtum war. Das war eine Großfamilie, die hatte Einfluss, die hatte Land, die hatte Vieh. Und dann Sklave im Gefängnis. Und dann wissen wir, was passiert. Im Gefängnis, an dem Ort, wo du nicht hin wolltest und ich nicht hin wollte. Im Gefängnis benutzt Gott etwas, um seinen Plan zu Ende zu führen. Da waren 2 Knaben im Gefängnis. Das eine war ein Bäcker, das andere war ein Mundschenk. Beide enge Mitarbeiter, Beamte sozusagen des Pharaos. Und Pharao hat beide reingeschmissen. Da gab es irgendein Missverständnis oder irgendeine Anklage, irgendeine Verschwörung, keine Ahnung. Irgendeinen Grund gab es, den wissen wir nicht genau, aber die landete im Knast. Und zwar in dem Knast, wo die Leute reinkommen, die Pharao ins Gefängnis schickt. Also das war ein sicherer Knast, Alcatraz. Und in Alcatraz von Ägypten träumten diese beiden Männer. Und Josef legte die Träume aus. Er sagte, Bäcker? 3 Tage? Nee, er hat andersrum angefangen. Er hat angefangen mit dem Mundschenk. Mundschenk, 3 Tage und der Pharao holt dich und setzt sich wieder in den Dienst ein. Oh, sagt der Bäcker, dann will ich auch meine Auslegung hören. Und sagte, ja, habe ich auch für dich. 3 Tage noch, dann wird der Pharao dich an den Holz nageln lassen und die Vögel werden dir die Augen auspicken. Ich hätte lieber die andere. Okay, aber es ist genau so gekommen. Und Josef sagte noch zu dem Mundschenk, wenn du dann wieder beim Pharao bist, leg doch mal ein gutes Wort für mich ein. Ich sitze hier völlig unschuldig. Ja, okay, mache ich. Er vergaß es aber. Ne? Wenn es wieder gut geht, dann vergisst man oft die Versprechen, die man gemacht hat, wo es einem nicht so gut ging. Doch der Pharao träumte auch. Interessant. Gott, Träume. 2 Träume hatte Josef. 2 Träume gab es hier im Gefängnis. Und jetzt gab es wieder 2 Träume. Dublettenträume, könnte man sagen. Der Pharao träumte von Kühen, fette Kühe, die von Mageren gefressen wurden, 7 Stück. Dann von Ähren, fette Ähren, also große Ähren, die von mageren Ähren verschlungen wurden. Wer kann sagen, was das ist? Alle seine Profi-Ausleger schmissen hin, sagen, keine Ahnung. Aber der Mundschenk erinnerte sich. Ey, Pharao, ich kenne da einen, der ist richtig gut. Den hatte ich in Alcatraz, weißt du noch die Zeit, wo da das Missverständnis, ja, da hatte ich den kennengelernt. Und der hat mir genau vorher gesagt, dass ich nach 3 Tagen wieder hier bei dir sein würde. Okay, bring den Mann her. Ging nach Alcatraz, haben ihn gewaschen, rasiert, die war ja glatt, war ja üblich damals, ganz sauber alles. Und dann kam er dann vor den Pharao und er hatte die Auslegung. Ganz klar, sagte er, das ist 2-mal dasselbe Traum. Es wird so sein. Ägypten wird 7 fantastische Jahre haben, fantastische Ernten. Aber danach wird es 7 Jahre Hunger geben. 7 Jahre ausfallender oder mickriger Ernten. Und jetzt, Pharao, das war dann, was er danach noch sagte, Josef war ja weiser, die Weisheit Gottes gehabt, jetzt setzt einen weisen Mann ein, der fähig ist, das zu handeln, der jetzt Vorräte anhäuft, die 7 Jahre, der den, glaube ich, 20% von allem einnimmt, was deine Bauern erwirtschaften und das lagert. Damit in der Hungerszeit dann das Land nicht kaputt geht. Und der Joe wurde Vizekönig, weil der Pharao sagte, du bist der Mann, du bist genau der hierfür. In dir ist die Weisheit der Götter. Oder Gott ist so, wie auch immer. Der Pharao hat kapiert, der ist clever, der ist richtig gut. Der hat dasselbe gesehen, was Potiphar in ihm gesehen hat und was der Kerkermeister in ihm gesehen hat. Weil Gott das in ihm gesehen hat. Und hat ihn eingesetzt, weißt du, als gefangene Sklave. Und auf einmal Vizekönig des größten Reiches seiner Zeit. Wow! Innerhalb von 1 Minute. Und das übersehen wir manchmal bei Träumen. Ja, wir warten manchmal ein bisschen. Er hat 13 Jahre gewartet. Hast du schon mal 13 Jahre auf einen Traum gewartet, den Gott dir gegeben hat? Ich denke jetzt gerade an jemanden, der einen Mann sich vor kurzem bekehrt hat. Ich glaube, es waren sogar mehr als 13 Jahre. Weißt du, wenn du einen Traum hast und hast eine Zusage von Gott und du denkst, es passiert nichts, dann kann ich dir immer nur, ihr kennt mein Never-Stop-Schild, was ich so gern habe. Galater 6, Vers 9. Tu das Richtige beständig. Egal, was du fühlst, egal, was Leute sagen, egal, was du gerne machen würdest, tu das Richtige. Was die Bibel sagt, ist richtig, okay? Nicht, was deine Gefühle sagen. Die sagen heute das, morgen das. Das, was die Bibel sagt. Bleib dabei, beständig. Und dann kommt garantiert die Ernte. Und da steht kein Datum. Da steht nicht innerhalb von. Steht, dann kommt die Ernte, okay? Kommt sie in einem Jahr? Kommt sie in 10 Jahren? Kommt sie in einem Tag? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn ich das Richtige tue, beständig, werde ich garantiert eine Ernte bekommen. Und wenn es die Ernte im Himmel ist, weißt du? Wir ahnen ja noch nicht, was die Ernte im Himmel für uns sagt. Wir denken ja immer, aber hier will ich schon das meiste haben. Ja, aber vielleicht ist es noch besser, richtig viel im Himmel zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau sein wird. Das wissen wir alle nicht. Wir wissen nur, es wird der beste Ort sein, an dem wir jemals waren. Das weiß ich. Alles andere ist mir total schwierig. Mir vorzustellen, was mache ich dann den ganzen Tag? Gibt es überhaupt noch Tage? Ewigkeit ist ziemlich lang. Wie wird meine Wohnung aussehen? Wie werde ich mit meiner Frau und meinen Kindern umgehen, wenn es ja keine Sexualität mehr gibt und all das? Und, keine Ahnung. Es gibt Leute, die waren da, die haben ein bisschen was erzählt, aber unterm Strich bleiben so viele Fragen, dass ich sage, hey, ich vertraue dir einfach. Du sagst, es ist der beste Ort. Also, freue ich mich drauf. Okay. Ein Schlüsselsatz, wie ich finde, der in dieser Situation passiert, wo eben Little Joe zu Big Joe wird, ist, dass der Pharao Folgendes sagt zu seinen Leuten. Er schaute seine Minister an. Wahrscheinlich stand Potiphar auch dabei, weißt du, die Großen Ägyptens, wo er eingesetzt hatte. Was er euch sagt, das tut. Auch ein Satz, den wir nochmal später in der Bibel finden. Wer sagt den Satz? Maria! Am Fest, an der Hochzeit zu Kana, wo es um Wein geht. Und keiner hat eine Ahnung, wie das Problem gelöst werden kann, weil es nichts mehr da. Und Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Die wusste genau, er ist die Lösung. Weißt du, wenn er euch was sagt, ist gut. Egal, wie es sich anhört. Nimmt Wasser und dann wird Wein. Ja, hallo. Macht's einfach, was er euch sagt, tut. Wie oft sagt Gott uns Dinge, wo wir denken, also Gott, das war jetzt nicht von dir, oder? Oder, Teufel, weiche! Du sollst 1.000 Euro in die Gemeinde spenden. Teufel, weiche! Was wäre, wenn du es gemacht hättest? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass Gott sehr großzügig ist. Und Gott sich nie was schenken lässt. Er hat mir sowas schon mal gesagt auf einer Konferenz. Jetzt gibst du 1.000 Euro. Ich habe gar keine 1.000 Euro. Verkauf ein paar Aktien. Oh. Okay. Hab meine Frau angerufen noch von da. Ist schon ein paar Jahre her. Hab die 1.000 Euro als Scheck gegeben. Und am nächsten Tag war meine Aktie exakt 1.002 Euro oder sowas mehr wert als ein Tag vorher. Weißt du, so ist Gott. Manchmal geht's so. Manchmal geht's auch nicht so. Manchmal hast du auch erstmal scheinbar draufgelegt. Aber Gott lässt sich nichts schenken, das so nebenbei. Wenn Gott dir was sagt, das Beste ist, was du tun kannst, ist, tu es einfach. Völlig relaxed, egal ob du das als richtig empfindest. Natürlich, es muss vom Wort abgedeckt sein. Das ist die große Prüflinie, das Wort. Wenn Gott sagt, sagt deine Frau, sie soll sich ein bisschen was nebenbei verdienen und ins Bordell gehen. No. Das ist nicht, was das Wort sagt. Sollst deine Frau ehren und sie nicht in die Hurerei bringen. Okay? Also ihr wisst, was ich meine. Das Wort ist unser Leitfaden. Das ist unsere rote Linie. Was immer du meinst vom Herrn zu hören, was hiermit nicht abgedeckt ist, wirf's weg. Ja, aber der große Prophet XY hat das doch gesagt. Wirf's weg. Es gibt keinen Prophet, der sich über die Bibel stellen kann. Kein Pastor kann sich über die Bibel stellen. Hier ist unsere Grenze. Okay, gehen wir zurück zur Familie. Joe hatte ja eine große Familie. Wie gesagt, ein paar gewalttätige Jungs dabei. Und die kamen jetzt, weil Hungersnot war da. 7 Jahre waren rum. Das heißt, Josef war jetzt 37. Richtig? Ja. Und jetzt kam die Hungersnot. Die kam eben nicht nur in Ägypten, sondern die kam in dem ganzen großflächigen Gebiet rund um Israel, Ägypten, Syrien, wo auch immer. Dort war auf einmal Getreide so teuer wie Gold. Also hörte man, in Ägypten ist es irgendwie anders gelaufen. Die haben noch Vorräte. Überall waren die Vorräte aufgebraucht. Also zogen Karawanen von überall her nach Ägypten und versuchten dort etwas zu kaufen, damit die Familien nicht starben. Das taten eben Josefs Brüder, die gingen auch karawanmäßig nach Ägypten rein. Und Josef sah jetzt anders aus. A, er war 20 Jahre älter als damals und 17-Jährige und 37-Jährige, die unterscheiden sich manchmal ein bisschen. Ja, wisst ihr? Da verändern sich Dinge. Und dazu hat er wahrscheinlich eine Glatze, hat er diese ägyptische Kleidung an, diese ägyptische Schminke, die waren ja ziemlich bunt, die Jungs da in Ägypten. Auf jeden Fall, keiner erkannte ihn. Die standen ihm gegenüber, baten um Getreide und er unterhielt sich sogar mit ihnen, so ägyptisch mit Übersetzer, so dass er natürlich seine Sprache nicht gebrauchte. Und keiner der Brüder hat auch nur eine Ahnung, dass das Little Joe war. Und dann machte er einen Test. Er versteckte seinen Becher, seinen besonderen, wahrscheinlich Gold und bezierter Becher, seinen Becher, der jeder erkennen würde als der Becher des Vizekönigs, versteckte er bei der zweiten Reise beim Jüngsten. Bei seinem einzig echten 100% Bruder Benjamin. Erinnert euch? Dieselbe Mutter, die beiden? Mutter starb bei der Geburt. Das war sein kleiner Bruder. Das war sein Babybruder. Und da versteckten sie den Kelch. Und dann schickte er seinen Truppen hinterher, nachdem sie schon wieder auf dem Heimweg waren. Die zweite Reise war das. Und dann untersuchten sie die Säcke und sagten, hier, jemand hat hier was gestohlen. Und wer das gestohlen hat, der habe ich den Auftrag, der soll jetzt Sklave vom Pharaos Vizekönig werden. Die anderen könnten nach Hause gehen. Und wo fanden sie den Kelch? Benjamin. Und das war der Test. Joe wollte wissen, wie sind seine Brüder jetzt drauf? Sind es noch dieselben wie damals, vor 20 Jahren? Was hat sich verändert? Und da geschah was ganz Erstaunliches. Judah übernahm die Verantwortung. Ich lese wörtlich, Kapitel 44 sind wir inzwischen, 33 und 34. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hierbleiben, anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater treffe. Derselbe Judah, der zwar damals den Tod verhindert hat, aber guten Gewissens Little Joe in die Sklaverei verkauft hatte, steht jetzt zwischen. Sagt, nimm mich. Lass Benjamin, nimm mich. Ich habe es einmal falsch gemacht, ich will es nie wieder falsch machen. Ich zahle jetzt dafür, nimm mich. Ist in Ordnung. Und ich mag Geschichten mit Happy End und ich lese jetzt noch ein paar mehr Verse, damit ihr wisst, was ich meine. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, trete doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht. Und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht, und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Darum verkündet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt und bringt meinen Vater schnell hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen und danach redeten seine Brüder mit ihm. Und er sagte, und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir, so will ich euch das Beste des Landes Ägypten geben. Und ihr sollt das Fett des Landes essen. Und du ordne dies an. Ihr sollt so handeln. Nehmt euch Wagen mit aus dem Land Ägypten für eure Kinder und eure Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Da sagten sie ihm alle Worte dem Vater, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Big Jake wurde wieder wach, als er von Little Joe hörte. Ich finde, das ist eine der schönsten Happy Ends, die die Bibel uns mitteilt. Ich mag Happy Ends so gerne. Ich gucke eigentlich fast keine Filme mehr, wenn ich nicht weiß, sie haben ein Happy End. Warum? Weil ich jeden Tag Dinge mitbekomme, die keins haben. Ich brauche das nicht noch Nicht noch in meiner Freizeit. Was ich sehe so viel, du siehst so viel. Du musst nur Nachrichten einschalten, schon siehst du, wo die Happy Ends überall fehlen und was Leute tun, die kein Happy End in ihrem Leben haben und wie schlimm Dinge passieren. Das wird natürlich auch medial aufgearbeitet. Weißt du, was mir aufgefallen ist, dass die Josefsgeschichte, wie wir sie mitgeteilt bekommen, beginnt und endet mit einem Traum. Wollt ihr wissen, wie es ausging? Was der Abschlusstraum ist? Ich erzähle es euch trotzdem. Im 46. Kapitel, die ersten 7 Verse. Und Israel, also Jakob, brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht. Das ist ein Traum. Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf. Und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all sein Same mit ihm, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Wir wissen, das waren 70 Personen. Und mich berührt diese Geschichte. Mich bewegt die so oft, jedes Mal, wenn ich sie lese, ich kann sie in der Regel nicht mit trockenen Augen lesen. Weil ich ahne, dass auch dein und mein Leben mit einem Traum beginnt und endet. Seinem Traum, den er für dich und für mich hat, der sehr unterschiedlich aussieht. Berufung, sagen wir auch dazu. Dienst. Lebensziel. Wofür bin ich hier? Was macht mein Leben für einen Unterschied? Für wen macht es einen Unterschied? Für eine Person? Für 100? Für 1000? Für ein Volk? Das alles ist nicht die Frage. Die Frage ist, lebe ich seinen Traum? Viele vergeuden ihr Leben, viele Menschen. Ich glaube, die meisten. Vergeuden ihr Leben, indem sie eigenen Träumen nachlaufen, die sie oft eh nie erreichen und wenn, dann sehr teuer bezahlen. Mit einem Preis, den sie vorher nicht kalkuliert haben. Ich habe eben von Ruhm gesprochen. Viele Leute, die berühmt werden, verlieren dafür alles andere. Ich habe so viele solche Geschichten auf Lager, vielleicht eine. George Lucas, ich verehre ihn, das ist ein fantastischer Regisseur und Geschichtenerzähler, hat Star Wars erfunden. Wo der kleine Bernd mit 10 Jahren schon im Kino war und begeistert war von dem ersten Film. Aber was ich nicht wusste damals war, dass als der zweite Film, Das Imperium schlägt zurück, Premiere hatte, seine Frau die Scheidung einreichte. Er nicht sehen konnte, wie seine Tochter heranwuchs. Sie wuchs ohne ihn auf. Das war der Preis. Nicht all meine Kraft in eine Sache investiere und dabei das vergesse, was am wichtigsten ist. Menschen. Die Menschen in meinem Leben, meine wichtigsten Menschen. Und so ist es vielen ergangen. Viele, die haben Ruhm gehabt. Und ich sage es immer wieder, warum bringen sich erfolgreiche Leute um, die nicht mal krank sind? Warum kommen sie in Depressionen rein? Weil die Balance verloren ist. Wir müssen auf Balance in unserem Leben aufpassen. Wenn gute Dinge passieren, pass auf, dass du dir nicht die Schuld dafür gibst. Sonst kommst du außer Balance. Die Bibel nennt es Stolz und Hochmut und sagt, das kommt immer vor dem Fall. Warum fällt jemand? Weil er Stolz und Hochmut in sein Leben gelassen hat. Ja, warum hat er es denn gemacht? Weil er es nicht gemerkt hat. Stolz und Hochmut ist das, was der am letzten erkennt, der es hat. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Deswegen brauchen wir Leute, die uns ehrlich sagen, was sie sehen. Wo wir dann nochmal eine Chance haben, es abzuklopfen, ist da was dran? Oder ist das nur eine Meinung? Meinung kann jeder andere haben, aber manchmal, wenn mir 2, 3 Leute dasselbe sagen, dann denke ich schon drüber nach. Ist da was dran? Sehe ich da was nicht? Habe ich einen blinden Fleck? Weil dann habe ich Hoffnung. Wenn ich sehe, kann ich was ändern. Richtig? Und ich wäre heute nicht hier, ohne eine Menge Leute in meinem Leben, die mir eine Menge Sachen gesagt haben, die letzten 34 Jahre, um mich zu korrigieren, um mir zu sagen, hey, du läufst hier gegen eine Wand, pass auf, das geht's nicht weiter, du hast dich verfahren, du bist da zu einseitig, hast einen Tunnelblick oder was auch immer. Wir brauchen hier immer auch ein offenes Herz für Korrektur. Weil Korrektur ist Ermutigung. Es ist nur nicht so angestrichen, wie wir es manchmal wollen. Aber eigentlich ist Korrektur Ermutigung. Wenn dich jemand von Liebe korrigiert, dir persönlich unter vier Augen etwas sagt, was unangenehm ist, dann manchmal beenden Leute die Freundschaft dann und sagen, was, das hast du gesagt? Die will ich nie mehr zu tun haben. Dabei ist das vielleicht die einzige Person, die den Mut hat, das jetzt zu sagen. Alle anderen schweigen einfach und gucken zu, was passiert. Und sagen hinterher, ja, habe ich mir schon gedacht, dass das so ausgeht. Toll. Echte Freunde sagen dir, was sie sehen, oder? Oder wie in Stranger Things das junge Mädel immer sagt, Freunde lügen nicht. Elfie, genau, so heißt sie. Okay, lass uns den letzten Punkt mir noch betrachten. Ich möchte über das reden, was Josef ausgemacht hat, was wir ebenfalls entwickeln können oder schon entwickelt haben und ausbauen können, nämlich Integrität und Gottesfurcht. Josefs Herz, das ist mein erster Unterpunkt hier, war auf Gott gerichtet. Das sehen wir in all diesen Geschichten. Immer wenn Versuchung kam, wenn irgendwas Schwieriges war, lesen wir nicht, oder jammerte, fiel in tiefe Depressionen und dachte über Selbstmord nach. Nein, wir lesen immer nur, dass nach kurzer Zeit Gott sich dazu stellte und er ihn nur da hochhob. Und wenn Versuchung kam, wie durch die Frau von Potiphar, floh er. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich kann der Sünde widerstehen und ich kann der Sünde fliehen. Beides sind biblische Wege. Manchmal ist das dann, manchmal das. Wenn es um Frauen geht, bin ich auch eher der Flüchtling. Weil ich bilde mir nicht ein, dass ich besser bin als andere Männer und dem widerstehen kann. Weißt du, was da an Gefühlen vielleicht entsteht oder entstehen könnte. So, wir müssen aufpassen auf uns. Im 2. Chronik steht, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist seit 3 Jahren meine Lieblingsbibelstelle. Der Herr sucht, auch im Christuszentrum, auch heute Morgen, er sucht ständig nach den Personen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir alle haben Herzen, die sich schnell teilen lassen. Das und das, alles beschäftigt uns, wir sind so beschäftigt, wisst ihr. Und ich rede jetzt nicht, du musst jetzt nicht auf eine einsame Insel und den Eremiten spielen. Das ist auch nichts, was funktioniert, meiner Meinung nach. Wir müssen Balance lernen. Aber Balance heißt eben nicht nur Netflix, YouTube. Das heißt, okay, Netflix, aber Bibel, 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 ja, auch so viel Bibel. Und gibt's nicht, gibt's nicht. So viel Bibel lässt sich immer in Gottes Hand fallen, das ist immer kein Problem. Okay, so wie Netflix, das führt dich in andere Hände. Also ihr wisst, ich habe nichts gegen Medien. Das ist nicht, was ich sagen will, sondern Balance. Wie viel Zeit verbringst du mit der Bibel? Das ist der Punkt. Wir sind eine Glaubensgemeinde, aber Glauben funktioniert ausschließlich dann, wenn du die Bibel super gut kennst und darin lebst und darin sprichst. Sonst kannst du hier Krebs bekommen, wie die Welt draußen, stirbst genauso dran, alles ist identisch. Weil nur weil du zum Christuszentrum gehörst, heißt das nicht, dass du sofort alles richtig machst, was dann passiert. Sondern du musst dich geistlich vorbereiten. Gott ist der Heiler, ja. Aber Heilung geschieht durch Glauben zuallermeist. Und Glauben ist etwas, was ich alleine für mich aufbauen kann, niemand für mich. Und es geht nur durch das Hören des Wortes. Okay, 2. Punkt. Also erster, Josefs Herz war auf Gott gerichtet. 2. Josef war treu mit dem, was er hatte. Wie Lukas 16 sagt, nur wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Da geht es übrigens um Geld, ne? Es soll immer noch Christen geben, die ihren Zehnten nicht geben. Das ist finanzieller Selbstmord, wenn du es machst, nur nebenbei, aber ist nicht das Thema heute. Sei treu mit dem, was du hast. Nicht mit dem, was du nicht hast. Vergleich dich nicht mit anderen. Weißt du, der 1-Euro-Zehnte, den das Kind gibt, ist so kostbar, wie die 10.000, die du vielleicht geben kannst, weil du mega Gehalt hast. Das macht die Tür weit auf für Versorgung von Gott. So, Josef war treu bei Potiphar, er war treu im Gefängnis, er war treu als Vizekönig, er war treu mit seiner Familie. 3. Punkt, Josef lebte ein Leben der Ehre. Er tastete Potiphars Frau nicht an. Er nahm auch später keine Rache an seinen Brüdern, sondern er war eben so auf Gott gerichtet, dass er erkannte, dass das Ganze hier mit Gott zu tun hatte. Gott hat das gebraucht. Gott hat ihn vorbereitet, so ähnlich wie die Königin Esther, die auf einmal merkte, ey, ich bin für Zeit wie diese, bin ich hier als Königin, um mein Volk zu retten. Deswegen bin ich hier. Nicht, weil ich so schön bin oder weil der Typ hat Bock auf mich, der König, jetzt bin ich halt Königin. Und nein, sie kapiert auf einmal, ey, das ist meine Lebensberufung. Ich sorge jetzt hier dafür, dass ein ganzes Volk überlebt. Und dasselbe war hier. Josef erkannte, wofür er da war. Er lebte Vergebung und er lebte Heiligung. Werte, die uns sehr gut stehen. Es sind keine alttestamentlichen Werte alleine, die sind im Neuen Bund absolut identisch erhalten und wichtig. Viertens, Josef wurde von Gott geehrt. Das mag ich am meisten. Ihm gelang alles, was er anpackte. Wir wissen, dass eine ähnliche Verheißung auf Josua gelegt wurde. Alles, was du anfasst, soll dir gelingen. Wenn du Gottes Wort zuerst hast. Wenn du Gottes Wort zuerst hast. Gott gab ihm Gunst bei Menschen. Wenn du Gunst bei Menschen hast, glaub mir, das Leben ist einfacher. Wir denken manchmal, wir brauchen keine Menschen. Das ist so ein Irrtum. Aber wir brauchen nicht Menschen als Gottesersatz, sondern als Gotteswerkzeuge. Denn das sollten wir alle sein. Gott braucht Menschen. Das ist eine Wahrheit. Gott braucht keine Gemeinde ohne Menschen. Er braucht Pastoren. Er braucht alle Dienstgaben. Er braucht den kleinsten Mitarbeiter, um sein Reich zu bauen. Er braucht überall Leute, die ihn vertreten. Am Marketplace, in der Wirtschaft, in der Popszene, in der Unterhaltungsindustrie. Überall braucht er seine Leute. Und wenn er sie nicht hat, passiert nichts. Ja, aber er kann doch auch. Ja, er kann auch durch Träume wirken. Aber wisst ihr, wo das meistens funktioniert? Bei Leuten aus dem Orient. In Syrien, in den arabischen Staaten, überall dort träumen Menschen und legen Wert. Ist es so? Ja, mal ist aus Syrien. Da werden Träume anders gesehen. Hier bei uns ist nur so ein Traum. Und da macht man sich Gedanken. Was war der Traum? Man fragt dann. Muslime fragen Allah und wie auch immer. Sie machen sich Gedanken drüber. Und dann so viele Muslime, die ich, wo ich von weiß, haben Jesus durch Träume gefunden. Wo Jesus gesagt hat, Allah ist nicht Gott, ich bin Gott, ich Jesus. Und dann sind sie auch geworden und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Jesus ist Gott. Und dann verändert sich alles. Das ist nicht immer einfach, gerade für Muslime, das wissen wir. Aber Gott stellt sich auch dazu. Josef wurde zum Retter seiner ganzen Familie und letztlich von einem in Entstehung begriffenen Volkes. Wie gesagt, Israel war bis dahin ja nur der Name, den Gott Jakob gegeben hat. Aber heute wissen wir, Israel ist eine Nation, die an sich ein wandelndes Wunder darstellt. Dass Israel heute noch da ist, das ist mehr als ein Wunder. Nach 2000 Jahren, nach fast 2000 Jahren in der Verbannung. Wer von uns wüsste nach 2000 Jahren noch, dass wir mal deutschstämmig waren? Ich weiß ja nicht, wo meine vierte, fünfte Generation vor mir herkommt, weiß ich schon nicht mehr. Da hört es schon irgendwo auf. Wir sind sehr interessiert an der Ahnenforschung, aber das so im 19. Jahrhundert, irgendwo Anfang, Mitte, hört es auf. Da weiß ich nicht mehr, was davor war. Da habe ich keine Unterlagen gefunden. Wisst ihr? Und die wissen noch 2000 Jahre zurück, das sind Juden. Die haben sich durch ihre Religion, durch all diese Dinge, haben die ihren Glauben bewahrt, haben sie nur einander geheiratet. Und das ist ein Wunder, dass das 2000 Jahre später noch so war. Ich fasse zusammen. Gott schenkt uns Träume und er möchte uns Träume schenken. Sein Zeitplan hierfür ist nicht immer unserer. Vor allem nicht zwischen Traum und zwischen Umsetzung oder Erfüllung des Traumes. Wahrscheinlich hast du auch den einen oder anderen Traum, der sich bis heute nicht erfüllt hat. Ich sage nicht, dass der von Gott war. Nur weil Prophet X oder Y den gesagt hat. Das heißt nicht unbedingt immer. Da gibt es keine Garantie. Aber ich weiß, dass einige Träume noch in Erfüllung gehen werden. Nämlich die von ihm waren. Und die anderen, die kann man auch entspannt irgendwann ablegen und sagen, okay Gott, ich habe jetzt lange darüber geglaubt und proklamiert und gebetet, aber ich empfinde jetzt auch irgendwie gar keinen Drängen mehr, dann ist es vielleicht nicht von dir. Aber okay, ich will jetzt deinen Traum. Ja, wenn das jetzt ein Fake-Traum war, ich will deinen. Und Integrität und Gottesfurcht, das sind die Dinge, die jedes Hindernis überwinden. Wäre Josef nicht so drauf gewesen, nicht integer und gottesfürchtig, wäre die Geschichte anders ausgegangen. Hätte er in einem Moment in seinem Leben eine falsche Entscheidung getroffen, zum Beispiel, naja, Potiphas Frau ist ja echt eine Flamme. Okay, ich bin hier. Komm. Ich fühle mich so gerade danach. Alles in mir schreit nach dir. Mein Herz zieht mich zu dir hin, schöne Frau Potiphas. Und dann ist die Nacht vorbei. Und die Salbung weg. Ich weiß von so vielen Pastoren, die so einen Fehler gemacht haben. Ein kleiner Fehler. Die spielen keine Rolle mehr fürs Reich Gottes. Selbst wenn die irgendwo noch predigen, ist Vergebung, alles ist klar. Aber dennoch, weißt du, wem hörst du zu? Wem nimmst du was ab? Integrität ist so ein wichtiges Ding im Leben von jedem Christen. deine Arbeitskollegen, die hören dir zu, wenn die sehen, du machst nicht das, was du sagst, dann sind deine Worte Müll. Verstehst du? Integrität heißt, ich lebe, was ich sage. Ich meine, was ich sage. Und ich sage nicht da das und lebe da das. Da sind so viele Pastorenfamilien dran zerbrochen, weil die Kinder im Gottesdienst saßen und hören Papa oder Mama das sagen und zu Hause hören sie oder sehen sie das Gegenteil. Das kann nicht funktionieren. Das hat noch nie funktioniert. Jeder Politiker kann dir davon ein Lied singen. Wenn da keine Integrität ist, Feierabend. Da wählt dich keiner mehr. Wir brauchen Integrität und wir brauchen Gottesfurcht. Und beides gehört zusammen für mich. Also ich bin integer, weil ich weiß, mein Gott ist auch ein Richter. Und der Tag kommt, wo ich vor ihm stehe und für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben muss. Für alles, was ich gemacht habe. Wenn ich es nicht rechtfertigen kann, nicht einen guten Grund dafür hatte, habe ich ein Problem. Es sei denn, ich habe um Vergebung gebeten, habe das vorher in Ordnung gemacht, was ja möglich ist. Preis sei Gott. Vergebung ist jederzeit möglich. Aber es erfordert von mir zu sagen, Herr, ich bekenne. Und manchmal auch, ey, ich bekenne dir oder ich entschuldige, ich bitte dich um Vergebung. Und die Dinge in Ordnung zu bringen, heißt nicht immer nur ich und Gott. Das heißt, wenn Menschen betroffen sind, heißt es auch ich, Gott und Mensch. Okay, ich würde jetzt gerne mit denen von euch beten, auch die online dabei sind, die sagen, ja, ich kenne diesen Gott noch nicht persönlich. Ich habe mit Jesus keine Verbindung, keine persönliche Beziehung. Ich weiß, ja, religiös, okay, aber was ich hier höre, ist was anderes. Jesus ist real und er ist lebendig und es geht nicht um Religion, es geht um Beziehung. Und wenn hier jemand ist, möchte ich einfach ein Gebet mit euch sprechen. Würdet ihr so lieb sein mit mir stehen? Wir stehen jetzt vor Gott und sprechen ein simples Gebet. Das ist nicht ein Zauberspruch oder sowas. Aber wenn du das von Herzen betest, sagt Gott, bist du in diesem Moment sein Kind. Er rettet dich, er holt dich raus, wo auch immer du gerade warst, was auch immer dein Leben passiert ist, er vergibt dir jede Schuld. Das ist das größte Geschenk meines Lebens, war der Tag, an dem ich mich bekehrt habe. So, wenn du das möchtest, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für meine Schuld. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. All die Sünden, die ich begangen habe. Herr, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir all das. Und wasch mich rein. Ich entscheide mich heute. Ich nehme dein Geschenk an. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Jesus sei mein Herr. Amen. Oh, wundervoll. Das war das beste Gebet für den einen oder anderen, was du je gebetet hast. Und wenn es dir geht wie mir, dann hast du schon 100 Mal gebetet oder 1000 Mal. Und es wird immer besser. Jedes Mal wird es besser. Weil du jedes Mal mehr kapierst, was du da eigentlich sagst. Ja, 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 das will ich, Gott. Ich habe Vergebung, ich bin frei. Wir müssen manchmal wieder erkennen, was Schuld eigentlich heißt. Vor allem, wenn wir schon ein paar Jahre gläubig sind. Und ich freue mich auch für dich zu Hause, wenn du das warst. Schreib doch mal in die Kommentare, in die Kommentarfunktion, in die Chatfunktion rein. Hey, ich habe die Entscheidung heute getroffen und wäre toll, wenn du mir eine E-Mail schreibst an pastor@cclm.de, auch hier im Haus gerne. Schreibt mir, ich schicke euch eine Kleinigkeit zu und freue mich einfach mit jedem, der dieses Gebet für sich bewusst gesprochen hat und Jesus angenommen hat. Ich möchte jetzt noch eine Sache tun. Ich möchte eine Entscheidungszeit geben von ganz, ganz wenigen Minuten, weil wir haben Taufe, wir wollen hier gleich auch Zeit dafür nehmen. Aber wenn du hier bist und sagst, ich habe meinen Traum schon vor Jahren begraben, vielleicht hast du auch die ganze Zeit nur deinen Träumen nachgejagt und nie Gott gefragt, Gott, was hast du eigentlich für einen Traum? Vielleicht hast du aber auch noch nie gehört, dass Gott einen Traum für dein Leben hat und möchtest ihn gerne wissen, dann komm doch nach vorne. Wie gesagt, das ist der längste Altar Limburgs. Diese Bühne, einfach hier vorne, knie dich hin, stell dich hin, mach's schnell, wenn du es tun willst, tu schnell und lass das Zeug da an falschen Haltungen, an Fehlentscheidungen, leg's sozusagen zu den Steinen hier und das Kreuz, da gehört das Zeug hin. Gott sagt im, ich glaube, 1. Petrus 4, wirf all die Sorgen, die du hast, auf Jesus und dann nimm ganz aktiv und sag, Gott, du hast gesagt, du hast einen Traum für mich, einen Traum für jeden und ich will jetzt deinen Traum. Ich kann dir nicht versprechen, dass du ihn jetzt hier schon komplett fertig erkennst, aber ich glaube, dass diese Entscheidung hier einfach den Startpunkt bildet dafür, dass Gott dir begegnet. Vielleicht durch wirklich einen Traum, den er dir nachts gibt. Vielleicht aber auch durch ein Reden, was er dir durch jemanden gibt. Oder dir einfach auf besondere Weise durch das Wort zeigt, das ist etwas, was für dich ist. Da möchte ich dich sehen, da möchte ich dich haben. Oh, ich danke dir, Herr, für jeden, der hier vorne ist. Und ich bete, Herr, dass du all das wegnimmst, was bisher zwischen ihnen und deinem Traum war. Alles, was sie dir hinlegen, nimm's weg, hol's raus aus ihrem Leben und gib ihnen Freiheit, jetzt das zu empfangen, was dein Traum ist. Ob das ein Dienst ist oder eine Person, die du für sie auf dem Herzen hast, wo sie sich kümmern sollen, oder beruflich etwas, was du vorhast, wo du sie haben möchtest. Oder in der Familie etwas, was gelöst werden muss, wo du Ahnung und Ideen hast. Oh komm, Heiliger Geist, flute jetzt ihren Geist mit deiner Weisheit, mit deinem Reden, mit deiner Wahrheit und Klarheit. Hilf auch, Dinge zu erkennen, auch in den nächsten Tagen, die noch weg müssen, die einfach noch im Weg stehen, die jetzt vielleicht noch nicht bewusst sind. Ich bitte dich, räume auf, wo noch was ist, damit Platz ist für deine Einrichtung, für deine Segnung, für deine Verheißung, deine Träume, dein Wort. Ehre sei dir, Jesus. Du machst alles neu. Oh ja. Ja, ja. Danke, Jesus. Ehre sei dir. Thank you, Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt. Und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.